SR3 Fokus.
Schönen Montag allerseits, das ist der Fokus auf DRS3. Ich bin der Hannes Hug. Stellt euch vor, ihr lasst euch am Tag von eurem Tod eingefrieren und 100 oder mehr Jahre später wieder auftauen. Das schmeckt für euch vielleicht nach Science Fiction. Für Patrick Burgermeister ist es aber eine denkbare Zukunftsperspektive. Herr Burgermeister, guten Abend. Zu welchem Zeitpunkt wettet ihr euch denn wieder auftauen, wenn ihr euch eingeführt vorher?
Guten Abend. Den Zeitpunkt kann ich natürlich nicht selber bestimmen. Das wird dann sein, wenn die Technologie so weit ist, dass der Auftauvorgang möglich ist. Das ist heute noch nicht gegeben.
Gibt es denn für euch ein Wunschjahr, ein Wunschdatum, wo ihr findet, okay, vielleicht hat man immer gesagt, das Jahr 2000, dann ist alles modern, dann ist alles neu. Wie sieht das aus?
Nein, da gibt es kein bestimmtes Datum. Also keine magischen Zahlen oder so
etwas. Ihr habt es jetzt so ein bisschen angetönt. Ihr sagt, das Eingefrieren ist noch kein Problem. Das Auftauen stellt Kryonik in die Forschung noch vor grosse Rätsel, grosse Fragen. Vielleicht können wir, bevor wir einsteigen in die Materie, wie das genau so funktionieren, auch noch schnell sagen, was dir für einen Werdegang durchlaufen hat. Also, ihr habt ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen, ihr habt ein Biologiestudium abgeschlossen. Also, ihr seid nicht irgendjemand, der erweckt ist worden von der fixen Idee eines Tages, sich aufzutauen, wenn es dann wieder besser ist. Könnt ihr schnell erklären, was passiert mit dem Körper in dem Moment, wo man eben kryonisiert?
Jetzt haben wir gerade mehrere Bälle zugespielt. Als erste kleine Korrektur. Auch der Einfriervorgang ist heute noch nicht optimal. Es bilden sich immer noch Eiskristalle. Es gehen zum Teil gewisse Zellen kaputt. Da entstehen Schäden. Und der Auftauvorgang ist auch ungelöst bis jetzt. Also das mal zu den beiden Aspekten vom Einfrieren und Auftauen. Mein Werdegang ist, Sie haben das richtig zusammengefasst. Ich habe eine vielleicht ungewöhnliche Reihenfolge zweimal studiert. Zuerst Betriebswirtschaft und nachher die Molekularbiologie. Zuerst in St. Gallen, zweite in Basel im Biozentrum. Und die dritte Frage, die Sie kennen, ist, wie das vor sich geht.
Richtig. Ihr seid jetzt da schon sehr scharf analytisch eingestiegen, wie man das eigentlich auch erwarten kann von jemandem, der sich da wissenschaftlich fundiert damit auseinandergesetzt hat. Ich wollte wissen, was genau passiert. Also ich habe gelesen, dass man zwischen 120 und 196 Grad minus Celsius den menschlichen Organismus eingefriert und ihn bei Stickstoff, flüssigem Stickstoff aufbewahrt.
Das ist der Endzustand, jawohl, bei flüssigem Stickstoff. Das ist so kalt, dass im Prinzip nichts mehr passiert. Das ist wirklich ein Zeitangehalten,
kann man im Prinzip sagen. Kann man es vergleichen mit einem Winterschlaf bei Tieren?
Es sind natürlich andere Temperaturen, aber der Vergleich ist zum Teil gerechtfertigt. Also es gibt bereits Kleintiere vor allem, die das beherrschen, die sich können wie eingefrieren oder in eine Starre verfallen und dann das Leben wieder weitergeht im Frühling. Und es gibt da ganz spannende Substanzen, auch in denen Tieren vorkommen, die man untersucht. Also da gibt es schon Grund zur Hoffnung.
Man muss einfach nochmal vorausschicken. Also das passiert erst, wenn man gestorben ist. Es gibt niemanden, der sich lebendig kryonisieren lässt. Das ist nicht in dem Sinn Science Fiction in der übelsten Ausprägung, sondern es passiert ja, erst, wenn man tot ist.
Rechtlich muss so sein, dass ein Arzt gesagt hat, jawohl, jetzt ist gut, es ist schon gestorben. Mhm. Und erst dann passiert der Vorgang und sie haben gefragt, wie das abläuft. Das Wichtigste ist, dass möglichst wenig Wasser im Körper ist. Das bedeutet auch, dass das Blut austauscht wird gegen eine Flüssigkeit, die keine Kristalle soll bilden soll.
Also eine Art Frostschutzmittel,
ein bisschen auf so eine Art, ja, kann man so sehen. Ja.
Und dann wird der Körper also gelagert, bei eben minus 196. Wie viele Leute sind das im Moment aktuell auf der Welt? Etwa 200-300?
Ja, so um den drei herum. Praktisch alle in den USA. Und in Russland sind es, glaube ich, noch ein paar wenige, aber sonst gibt es niemand so das anbieten.
Und was kostet das?
Grosso modo so um die 100'000 Dollar sind es, wo das kostet.
Jetzt haben wir einfach mal den faktischen Teil ein bisschen aufgedröselt. Da gäbe es jetzt natürlich schon mal 100 Sachen, wo man noch die meistgestellte Frage... Was ist die meistgestellte Frage für euch? Welche Frage stellt man euch am meisten in diesem Zusammenhang?
Ja, vielleicht das gerade, wenn wir noch beim Preis gesehen sind, eine Frage, die sehr schnell kommt, oder von der Hacht sozusagen, ist, ja, das ist doch Geldmacherei. Das ist nicht der Fall, weil die Gesellschaften müssen alle sehr stark darauf achten, dass sie das eben nicht sind, sondern dass sie wirklich Non-Profit funktionieren, sonst hätten sie die Regierungen, also, vor allem in den USA natürlich schon lange, ja, auseinandergenommen.
Also man darf nicht profitorientiert das Leben von den Mitmenschen verlängern in dem Sinn, das geht nicht.
Keine von diesen Firmen, also es gibt nur drei, machen das.
Ja. Und es geht eigentlich darum, dass man ja mal zuerst den Tod muss feststellen, bevor man weiter kann machen. Also eigentlich ist es, ein Feld, das außerhalb von unseren regulären Spielräumen stattfindet, in jeder Beziehung.
Nicht ganz. Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, wenn ich recht orientiert bin, dass dort Friedhofsgesetz heisst, glaube ich, dass das verlangt, dass man entweder kremiert wird oder begraben. Das heisst, jetzt in, ist die dritte Möglichkeit, eben, dass man sich konserviert, kryogen, ist nicht möglich.
Das ist gesetzlich einfach nicht erlaubt, muss man so sagen.
Oder? Ja.
Entschuldigung. Was hat euch denn persönlich bewogen dazu, zu sagen, doch, wenn mich das letzte Stündchen geschlagen hat, dann will ich mich nicht kremieren, ich will mich nicht bestatten, ich will mich eingefrieren. Warum ist der Gedanke auf der Seite jetzt 41, also voll im Saft, mitten im Leben stehend, warum habt ihr euch da überhaupt auseinandergesetzt mit dem und warum habt ihr euch so entschieden?
Wir denken einfach die beiden Alternativen, die man hat, eben vergraben oder verbrennen, unbefriedigend. Und als ich von dieser dritten Alternative gehört habe, immer stärker dafür anfangen erwärmen, wenn man das so sagen
das ist ja, das ist natürlich im Vorfeld zu dieser Sendung ist mir immer wieder zu sehen gekommen, wenn stelle ich fest, dass dir jetzt langsam ein bisschen auftaut.
Ja. Genau, es ist also mangels Alternativen habe ich die Möglichkeit ins Auge gefasst.
Und das muss ich jetzt schon noch ein bisschen genauer können verstehen. Was mangels Alternativen, ihr seid für euch überzeugt, dass es in eurem Leben soll weitergehen, nachdem es fertig ist?
Es ist eine Art letzte Wette. Mhm. Bei den zwei anderen Alternativen ist man ganz sicher tot, für immer. Und bei dieser dritten Möglichkeit würde ich sagen, gibt es eine Chance. Sie ist natürlich vielleicht klein, das mag durchaus sein, aber sie ist grösser null. Und von dem ist es eine Art letzte Wette.
Ihr habt vorhin auch schnell erwähnt, dass sowohl der Eingefrierungsfaktor als auch der Auftauungsprozess, dass die beide sehr, sehr viele Unsicherheiten noch beinhalten. Also, dass man noch nicht an dem Punkt ist. Jetzt können wir natürlich sagen, gut, wenn wir gestorben sind, kann man sagen, ist es ja eigentlich vielleicht gleich, oder? Wie sicher oder unsicher, dass es das ist. Könnte man das so formulieren, dass ihr einfach ein wissenschaftlich getriebener Optimist seid und darum sagt, mein Leben wird ewig weitergehen, weil ich vertraue darauf, dass man das regeln kann?
Ewig ist nicht ein Wort, das ich gerne ins Maul nehme. Aber wissenschaftlich getriebener Optimist, ich glaube, das beschreibt mich schon einigermaßen gut. Ja.
Und wie kommt die Überzeugung? Oder ich meine, die Mehrheit der Leute sagt, okay, ich habe zu akzeptieren, dass mein Leben fertig ist. Wenn es fertig ist, bei euch scheint es nicht so zu sein. Warum nicht?
Ich bin nicht völlig überzeugt, dass es funktioniert. Das kann man nicht, aufgrund der heutigen Sachen, die man weiss. Aber ich finde, es ist eine Chance, man sollte anpacken.
Aber warum? Warum ist das? Oder wenn man jetzt sieht, okay, Zukunft, da malen eigentlich alle Zukunft in der düstersten Farbe. Es hat gängig weniger Platz, es hat gängig mehr Wünsche, es hat gängig weniger Ressourcen, es hat gängig mehr alte Menschen. Da stellt sich natürlich automatisch die Frage, warum muss jemand quasi in eben 100, 200, 300 Jahren wieder zum Leben erweckt werden?
Ich glaube, es ist natürlich, dass Menschen nicht sterben wollen. Also wenn auf der Strasse ein Auto auf einem zukommt, dann geht man auf die Seite. Und wenn man im Tod sonst irgendwie ausweichen kann, macht das. Das ist Überlebenswille, Überlebensdrang. Und von dem her, glaube ich, ist es auch eine logische Erweiterung, dass man irgendwie sagt, das ist so eine Art wie der letzte Notfalldienst. Kryonik.
Das heisst, wenn ich euch richtig verstehe, ist es für euch eine Krücke, um die Zeit zu überbrücken, wo die Biotechnologie noch gar nicht so weit ist, um euch bei Lebzeiten euer Leben so lange zu verlängern, wie ihr euch das wünscht. Das war jetzt ein bisschen kompliziert formulierter Satz, aber es könnte...
Ja, ich weiß, was ich meine. Es ist, ich glaube, man hofft, dass das nie nötig sein wird, dass eben der Fortschritt vielleicht schnell genug ist, dass man eben nicht in die Situation kommt. Weil ein Satz, den andere Chronik auch schon mal gesagt haben, ist, es ist das Zweitschlimmste, was einem passieren kann.
Also nach dem kremiert werden oder nach dem Tod.
Das Schlimmste ist der Tod. Mhm. Das ist das Zweitschlimmste. Es ist halt immer noch ein grausamer Prozess, das Einfrieren, weil es gibt Schäden, es gibt Sachen, die ja, kaputt gehen. Und die Wette ist im Prinzip, dass die aber korrigierbar, reparierbar sind.
Also die Wette heisst, in dem 100, 200, 300 Jahren kann man mich auftauen und dann ist die Technologie so weit, dass man mich wieder reparieren kann.
In der Zukunft, ich weiß nicht, ob es 100 Jahre geht, vielleicht lange 20, 30, es kommt alles darauf an, wie schnell die Forschung vorwärts geht.
Ich möchte, bevor wir so ein bisschen ans Eingemachte gehen, was auch im Sinn von menschlicher Psyche oder Seele oder eben all diese Diskussionen, die ja da automatisch eine Rolle spielen und drin spielen, möchte ich eine erste Musik spielen, die ihr euch gewünscht habt, und zwar etwas Japanisches. Ich habe jetzt gedacht, ihr wünscht euch Frozen von Madonna oder Ice Ice Baby oder irgend so etwas, aber es kommt Ayumi Hamasaki Connected. Wie kommt es zu diesem Wunsch?
Ich habe bewusst jetzt den Musiktitel ausgewählt, wo ich so ganz zur Chronik, weil ich will damit zeigen, das ist nicht etwas, was mich bestimmt. Also 99,9% von meiner Zeit denke ich gar nicht daran an so Sachen. Wer denkt schon gerne an die eigene Bestattung oder das eigene Ableben? Von dem habe ich einfach Sachen genommen, die mir gefallen und die irgendwie zu meinem Leben gehören.
Jetzt habe ich da erzählt, ich spiele den, aber ich spiele einen anderen. Ich spiele Quench Dreams. Das ist auch ein ähnlicher Titel, es ist auch eine Trance-Nummer, die hat so ein bisschen Affinität, so die Ayumi Hamasaki tönt auch so, die hören wir nachher, aber zuerst hören wir schnell Dreams von Quench, die ihr euch gewünscht habt. Warum das?
Das ist ein Titel, der in der zweiten Hälfte der 80er, wenn es mir recht ist, sehr populär war und das war meine adolescente Zeit sozusagen. Mhm. Man ist gut tanzen und ich höre es heute noch gerne.
Also ihr seid einer von denen, der auch auf Gas ist, zu Trance geht tanzen. Ihr seid einer von denen.
Von nicht denen sehr vielen. Häufig, aber das auch gerne daheim gelöst. Und, ja.
Okay. Hier gewünscht vom Patrick Burgermeister, bekennender Kryoniker, Quench mit Dreams. 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 Bis zum letzten Tröpfli Quench. Gewünscht vom heutigen Fokusgast, Patrick Burgermeister, der bekennende Kryoniker ist, der also sagt, wenn ich am Tag X muss gehen von dieser Erde, dann möchte ich mich einkühlen bei minus 196 Grad Celsius und mich dann wieder auftauen, wenn ich wieder quasi repariert werden kann, wenn Krankheiten geheilt sind, wenn die Welt eine bessere ist. Herr Burgermeister, wir haben vorhin so ein bisschen den wissenschaftlichen Aspekt versucht reinzubringen. Ihr seid Molekularbiologe und habt ein Wirtschaftsstudium hinter euch. Warum glaubt ihr an eine wissenschaftliche Lösung von menschlichen Problemen? Oder wenn glaubt ihr nicht mehr an das?
Also ich glaube, die Geschichte zeigt, dass wissenschaftlicher Fortschritt viele Probleme können lösen. Natürlich auch immer mit verbunden mit neuen Probleme auch mit jeder Technologie. Aber im Grunde genommen ist die Allgemeinentwicklung der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte ist positiv. Früher hatte jeder König hat Flöhe gehabt, hat Kindersterblichkeit gehabt, ist gestorben an Sachen, die heute Vergangenheit sind. Also ich glaube, grundsätzlich ist es ein erfolgreicher Weg, das Problem der Menschheit anzugehen.
Hat sie in eurem Leben den so eine Art Schlüsselmoment gegeben, wo ihr gesagt habt. Ja? Ja. Also, ich kann mir vorstellen, ihr seid vielleicht jemand, der in seiner Kindheit, in seiner Jugend extrem viel Science-Fiction-Literatur verschlungen hat, oder Telekolleg, oder irgendwie so etwas, oder was ist denn das? Was könnte es sein?
Nein, eigentlich ein Auslöser nicht. Science-Fiction habe ich, glaube ich, erst als Erwachsener angefangen zu lesen, weil mir einfach die Zukunft deutlich spannender dunkelt als die Vergangenheit. Aber wenn Sie wissen wollen, was mich beschäftigt hat, bevor ich erwachsen war, also ich mag mich an den Carl Sagan erinnern, als ich vor dem Fernsehen gesessen bin am Sonntagnachmittag einmal, unser Kosmos geschaut habe, also Astronomie, solche Sachen, bin ein rechter Zahlenmensch, gern gerechnet hat und also Naturwissenschaft habe ich schon immer angesprochen.
Also ihr seid auch einer, der in die Sterne geschaut hat und sich versucht hat, die Frage zu beantworten, woher wir kommen?
Früher schon, ja, das ist ein Hobby, jetzt nicht pflege, aber früher bin ich häufig zur Nacht rausgegangen.
Jetzt habe ich gedacht, ich früher schon, bevor ich gewusst habe, woher wir kommen. Also, ihr wisst, woher wir kommen.
Woher wir kommen?
Ja. Woher also, Menschen kommen, quasi das Universum und alles das. Also, das ist für euch beantwortet.
Also, soweit man das beantworten kann zum heutigen Zeitpunkt.
Also, das ist eine sehr vorsichtige
Antwort. Ja, es gibt selten absolute Antworten, aber der Mensch ist ja relativ junges Gebilde auf unserem Planet. Von dem her, in evolutiven Zeiträumen ist noch nicht so alt, sagen wir es mal so.
Was ich mich gefragt habe im Vorfeld von dieser Sendung und auch bei der Vorbereitung, weil das Thema ganz unbestritten die Leute wahnsinnig gespaltet und beschäftigt und wann gibt es einen Moment in eurem Leben, wo ihr sagt, es gibt höhere Gewalt? Oder gibt es das überhaupt für euch, höhere Gewalt? Gibt es Force majeure, wie man so schön sagt?
Natürlich, ja. Also es gibt Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Das gilt grossen, bei Erdbeben, Vulkanausbrüchen, von mir aus auch Asteroideneinschläge. Das sind Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Im Kleinen halt Herzstillstand, Schlaganfall und solche Sachen. Das sind durchaus Sachen, die unerwartet sind, die man nicht beeinflussen kann.
Und menschliches Verhalten kann man immer beeinflussen und immer steuern. Oder sehe ich das falsch?
Da verstand ich
es. Ja, menschliches Verhalten, insofern seid ihr jemand, der euch analysiert in eurem Verhalten, oder seid ihr jemand, der auch sehr stark emotional ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also auf dieser Schiene bin ich wahrscheinlich eher auf der kopflastigen Seite, weniger emotional. Aber dass man das Verhalten von anderen kann steuern kann,
kann man nicht.
Das sehe ich jetzt nicht.
Aber
so.
Ja, da haben wir es schon.
Sie greifen zur Gehirnwäsche oder etwas. Also.
Wir haben vorhin eine interessante Zuschrift bekommen per Mail, wo also ein bisschen etwas antönt, was ich mir auch überlegt habe. Und zwar schreibt der Adrian aus Eckiwil im Bernbiet, wenn man sich heutzutage einfrieren lässt und in 100 bis 200 Jahren wieder auftauen lässt, ist man die perfekte Sklavenarbeitskraft. Nicht ganz so drastisch habe ich es formuliert. Ich habe mir nämlich überlegt, wie ist denn das folgende Szenario? Ihr werdet im Jahr 2110 wieder auftaut. Die Welt wird dann, ich wage es jetzt einfach mal zu behaupten, beherrscht sein von Mutanten. Die sagen, wir haben die nur aufgetaut, damit du hier irgendwelchen Sondermüll kannst entsorgen, wo du noch kannst Resistenzen bilden dagegen, wo wir schon gar keine mehr können bilden dagegen. Dann hat sich das Abenteuer, glaube ich, nicht gelohnt. Gibt es solche Überlegungen im Zusammenhang mit dem Tag X, wo ihr euch wieder auftauen lasst, oder ist es euch wurscht?
Vielleicht zwei Argumente. Also das erste gegenüber den Befürchtungen, sagen wir es jetzt mal, Sklave oder man findet sich nicht zurecht und so weiter. Also ich glaube, die Menschenrechte werden weiter Fortschritt machen. Wir haben schon die letzten paar hundert Jahre kontinuierlich Fortschritt gemacht bezüglich Menschenrechte, sogar Tierrechte und so weiter. Also das wird sich eher verbessern. Es wird auch schon mehr Demokratie geben, ist die Annahme, aber das weiß man natürlich nie mit Sicherheit. Und der zweite Teil von der Antwort, ich höre ab und zu, also nicht, dass ich das häufig als Thema habe, aber wenn ich darauf angesprochen werde und eben sage, das ist der Plan, dass ich dann irgendwann vielleicht wieder aufgetaut werde und so weiter, dass die Leute dann sagen, Jesus Gott, dann findest du dich nicht zurecht und es gibt die Berufe nicht mehr und man müsste dich wahrscheinlich wieder resozialisieren oder sonst etwas. Ich denke, das tut mir, das ist ein Teil von der Rationalisierung vom Tod, dass man sagt, das ist sicher so schlimm, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn ich für immer tot bin. Also man muss immer sehen, was die Alternative ist. Und die Alternative ist, dass man eben tot bleibt oder ist. Mhm. Von dem her würde ich sagen, dann lieber eine wieder Eingliederung oder nochmal in die Schule gehen in 50 Jahren, was denn ist, und halt die neue Technologie lernen. Aber der Gedanke, dass ich dann schlecht behandelt würde in der Zukunft, hat mich noch nie groß beschäftigt.
Gibt es denn bei euch auch ein Szenario, wie das könnte aussehen, oder stellt ihr euch das gar nicht vor, weil ihr sagt, mein wissenschaftliches Interesse, mein Gewunder allein lenkt für den Tag X zu erleben, wenn er dann wird sein? Gesetzt der Fall, er wird sein.
Ich habe mir da noch nie ein Szenario ausgemalt, weil ich habe vor kurzem mal mein Tagebuch wieder gelesen und irgendwie gemerkt, ich habe zu keinem Zeitpunkt von meinem Leben nur 4-5 Jahre in Zukunft schauen. Also wird das wahrscheinlich heute auch nicht der Fall sein. Mehrere Jahrzehnte.
Aber man hat ja immer einen Vergleich, oder? Man vergleicht ja sein Leben immer. Also, ich wage jetzt zu behaupten, ihr seid ein Mensch, der zufrieden ist mit seinem Leben, wie es jetzt ist.
So, absolut, oder? Ja.
Und dann wird mir natürlich nicht aufgetaut werden und das Leben ist schlechter als das, was jetzt ist. Oder nehmt ihr das in Kauf?
Nochmal, die Alternative ist, tot sein.
Okay.
Wenn es eine Verschlechterung gibt, tant pis, dann ist das so. Aber es ist immer noch besser als das andere.
Was bedeutet für euch tot sein? Also, was stellt ihr euch vor? Was passiert mit euch, mit eurer Seele vielleicht, falls es eine gibt, mit eurer Psyche?
Da gibt es natürlich wenig Datenmaterial, sage ich jetzt mal dazu. Ich muss grundsätzlich annehmen, dass falls es eine Seele gibt, dass sie an den Körper gebunden ist und dass sie auch zurückkommt, wenn der Körper wieder da ist. Falls es eine gibt, dass das daran gebunden bleibt.
Also die sagen, es gibt in dem Sinn keine Trennung. Der Körper ist nicht einfach eine sterbliche Hülle, sondern der Körper ist quasi der Wirt, das Haus von der Seele.
Ich habe keinen Grund, das Gegenteil anzunehmen. Mhm.
Habt ihr euch mit dieser Frage schon mal auseinandergesetzt, in einem grösseren Rahmen vielleicht auch, wo Leute haben gesagt, nein, ich bin nicht gleicher Meinung, wenn man jetzt, es gibt die ganzen Diskussionen im Zusammenhang mit Religion, also Wiedergeburt, Karma, Himmel und Hölle und die ganzen Geschichten. Welche Rolle spielt dieser Faktor oder ja, dieser Teil in eurer Betrachtung?
Relativ wenig. Sie haben jetzt zweimal vorgestellt, in der Sendung als Bekennende, Chroniker, das tönt schon nach Religion, das möchte ich eigentlich dementieren.
Es was ist denn ein nicht bekennender Chroniker in dem
Fall? Ein Überzeugter, kann man sagen, vielleicht. Mhm. Ja. Nein, ich glaube, das spielt nicht so eine grosse Rolle. Es gibt unter den Chronikern gibt's verschiedene Glaubensansichten. Und Religionen haben ja auch den Gedanken an ein ewiges Leben, halt auf einer metaphysischen Ebene. Anders gelagert.
Sie delegieren, glaube ich, das auch eher an einen wissenschaftlichen Teil. Also von dem her ist das eine sehr aufklärte, nüchterne Betrachtung von Leben und Vergehen, die ihr da praktiziert oder die ihr da glaubt.
Eigentlich. Ja, das ist das, was ich beeinflussen kann. Das andere, ob die Seele dann plötzlich nicht mehr da ist und mein Körper noch da und ich bin ein Zombie, das kann man nicht beeinflussen.
Habt ihr schon mal geträumt davon? Also habt ihr schon mal in der Nacht einen Traum gehabt von eingefrieren oder auftauchen?
Nein. Also das klingt jetzt auch in einer stündigen Sendung vielleicht so, als würde ich mich sehr häufig mit dem Thema auseinandersetzen, aber es ist wie etwas, was sonst mit dem Tod zusammenhängt. Es ist ein Tabuthema. Wenn man sich nicht mehr damit beschäftigen muss, macht man es auch nicht. Mhm. Hingegen, wenn man halt eine spezielle Ansicht hat, wenn ich jetzt, dann gibt man Auskunft, wenn man gefragt wird, aber ansonsten bestimmt das mein Leben gar nicht.
Ihr habt im Vorfeld von der Sendung gesagt, ihr habt auf die Frage der Kosten, ihr habt den Vertrag immer noch nicht unterschrieben. Also, dass ihr den tatsächlich eingefroren würdet. Was lässt euch dort zögern?
Ja, vielleicht bin ich einfach noch ein bisschen zu jung. Also,
mit 41?
Ich werde auch ab und zu kritisiert von den Kollegen. Ich habe da einige deutsche Kollegen auch, die bei der Biostase dabei sind, ein deutscher Verein, was sich mit dem beschäftigt. Und eigentlich wäre es schon konsequent, wenn man jetzt das organisieren würde und so weiter. Aber ich hoffe dann ein bisschen darauf, dass sich auch in Europa eine Gruppe aufbaut, die das machen kann, die neben einem Bett steht, wenn es dann wirklich so weit ist und das Nötige veranlasst. Momentan ist das eben nur in den USA möglich. Und so viele gehört haben, da haben wir jetzt nicht gross informiert, nur in Russland. Aber solange das in Europa nicht steht, hoffe ich jetzt mal darauf, dass die nächsten 20, 30 Jahre so etwas entsteht.
Also ist eigentlich der Vorbehalt eher dort gesehen, dass es noch logistische Probleme gibt, nämlich dass das nicht erfüllt ist ab dem Moment von eurem Ableben, dass ihr möglichst schnell mit dieser Lösung quasi versehrt wurdet und in den Tank gebracht wurdet?
Ich glaube, das ist ein Großteil von der Antwort. Ja, wenn ich wahrscheinlich in Arizona aufgewachsen wäre, wo es eben so eine Gesellschaft gibt, die das anbietet, wäre ich vielleicht schon lange unter Vertrag, sozusagen.
Also ihr habt jetzt auch nicht unbedingt, trägt mich nicht mit dem Gedanken, noch zu übersiedeln nach USA oder so.
Nein, muss nicht sein.
Nur wegen der eingefrieren Willen, sozusagen. Es gibt einen Ausdruck, der heisst Transhumanismus. Das sind Menschen, die haben gesagt, eigentlich kann man die menschliche Vernunft überwinden mit der Hilfe von Technologie und Chemie. Also, die menschliche Vernunft im Sinne von, dass man akzeptiert, dass das Leben endlich ist. So Vernunft. Nicht die menschliche Vernunft im Sinne von, dass man der irr wird. Sondern, dass man die menschlichen Grenzen überwindet. Den habt ihr jetzt gerade widersprochen. Seht ihr euch als Transhumanist oder findet ihr, das ist einfach ein Ausdruck, um etwas zu benennen, das gar nicht benannt werden kann?
Also ich verstand unter Transhumanismus mehr eine Interessenvereinigung. Also es ist keine Religion. Ich finde es ein bisschen ein unglücklicher Begriff. Aber ist halt jetzt noch einmal so einbürgert. Und das sind Leute, die nicht die Vernunft überwinden wollen, sondern im Gegenteil auf der Vernunft aufbauen und sagen, der Mensch kann sich aus eigenem Antrieb auch verbessern. Und da gibt es sehr viele verschiedene Interessensgebiete im Transhumanismus. Es sind viele IT-Leute sind dabei. Es sind Leute, die im Prinzip Technologiefolgenabschätzung beschäftigen, die sich überlegen, was kann sie in 10, 20 Jahren, was passiert mit der Lebenserwartung, was passiert mit Computer und wie wird die Zukunft aussehen. Also Leute, die sich intensiv, aber auch kritisch mit der Zukunft auseinandersetzen.
Denken wir dann, also ich muss es anders sagen, wenn ihr über das Thema Kryonik redet oder eben über Transhumanismus, was ihr sagt, das sind Themen, die ich nicht jeden Tag vor mir hertrage. Es ist einfach meine innere Überzeugung, dass ich das gemacht habe und dass ihr jetzt freundlicherweise uns da Auskunft gebt. Wenn ihr eingelassen seid am Essen und es gibt ein philosophisches Gespräch und wir sagen vielleicht irgendwann mal, ja, und was glaubst du? Und ihr sagt, ja, ich glaube eigentlich die Möglichkeit, sich einzuführen und wieder aufzutauen. Was passiert denn?
Also das ist natürlich der absolute Partykiller. Und von dem, nein, es ist auch nicht ein Thema, das schon häufig aufgekommen ist. Es ist ganz vereinzelt. Es ist ja sehr ein privates Thema, ein intimes Thema. Man fragt ja den anderen auch nicht irgendwie, und, lässt die vergraben oder verbrennen? Das ist eigentlich etwas, wo selten zur Sprache kommt.
Ich find, aber es hat natürlich ein gerüttelt Mass an, das ist spektakulär, wenn das jemand eigentlich auch sagt, weil es knüpft eigentlich der da, wo man es nur kennt, aus Filmen oder so. Also es ist so etwas eben Science-Fiction-mässig. Da kann ich mir aber vorstellen, ist es natürlich noch zusätzlich weniger intim, weil die Leute werden ja wissen, was das ist.
Ja, also mir wäre es natürlich recht, wenn es nicht spektakulär wäre, sondern nüchterner angeschaut würde. Aber es bleibt ein Randthema, ein exotisches.
Und wie sind denn die Begegnungen? Also redet man da mit euch noch länger drüber? Oder sagt man, ja gut, da reden wir doch vielleicht gescheiter über Kochrezepte. Weil...
Also ein längeres Gespräch habe ich jetzt noch nie erlebt. Liegt vielleicht auch an der Kultur. In der Schweiz ist man wahrscheinlich eher vorsichtig. Man merkt, wenn man irgendwo etwas anschneidet, wo vielleicht ein bisschen heikel ist, dann wechselt man schneller das Thema. Aber wenn mich jemand darauf anspricht, dann würde ich gerne darüber diskutieren.
Mhm. Wenn ihr merkt, dass euer Gegenüber das nicht versteht, vielleicht auch aus Gründen von moralischen, ethischen Überlegungen, denkt ihr euch da manchmal, der denkt einfach zu alt?
Nein. Ja. Also ich bin nicht der Missionar, der jetzt probiert, irgendwie andere zu überzeugen oder so. Also das ist ja wirklich etwas, was jeder für sich ganz, ganz allein im stillen Kämmerchen muss entscheiden.
Aber wie muss man denken, dass man das so kann denken? Man muss ja offenbar schon anders denken, als dass man sagt, okay, ich akzeptiere, mein Leben ist irgendwann fertig.
Ja. Ich glaube, man müsste einen ganz grossen Schritt machen, dass man sich überhaupt mit dem Tod auseinandersetzt. Und das macht man selten, wenn man noch relativ jung und gesund ist vor allem auch. Und wenn man es dann mal macht, dann muss man vielleicht eben aus den Gedankenmustern ausbrechen und nicht schauen, was ist gang und gäbe heute, sondern vielleicht eben ein gewisses Interesse haben für, wie sagt man, Out-of-the-Box-Lösungen, also ungewöhnliche.
Über den Tellerrand aus.
Ja, genau. Ja.
Das heisst eigentlich auch, ihr habt euch so, stellen wir es zumindest vor, hergesetzt und gesagt, so, Patrick Burgermeister, was passiert am Tag X, wenn du tot bist? Das und das sind die Folgen und darum ist die Entscheidung so und so. Oder ist es ganz anders passiert, dass ihr euch intensiver habt auseinandergesetzt mit dem?
Das kann man schon so zusammenfassen. Wie gesagt, das sind die zwei Alternativen, die man kennt. Und wenn ich von dieser dritten Lösung gehört habe, habe ich gedacht, das macht Sinn.
Wie lange ist das her?
Das weiß ich nicht mehr genau. Schon 15 Jahre oder so. Das ist schwierig zu sagen, ist ein Prozess, oder?
Okay, wir spielen einen zweiten Musikwunsch von euch. Das ist jetzt eben die Ayumi Hamasaki Connected. Das ist eine Japanerin. Japan scheint ein wichtiger Ort zu sein für euch. Warum eigentlich?
Also mich begeistert vieles an diesem Land. Die Leute, die Kultur, die Gärten sind sehr schön. Die Spruch finde ich faszinierend. Also ist ein bisschen ein Traumland von mir.
Gibt es Kryonik in Japan? Ist euch das begegnet?
Ich habe noch nie davon gehört, aber jetzt nicht speziell danach gesucht. Together, 見定めている 見つめて
Ayumi Hamasaki, connected den Musikwunsch von Patrick Burgermeister, überzeugten Krioniker, um das präzise auszudrücken. Krioniker sind die Menschen, die sagen, wenn ich gestorben bin, würde ich mich gerne einfrieren und mich 100, 200, 300 Jahre wieder auftauen, wenn Krankheiten, die üblen Krankheiten und alles Schlechte beseitigt ist auf der Welt. Ihr lacht jetzt, Herr Burgermeister, habe ich es falsch gesagt? Wünscht man sich denn nicht?
Alles Schlechte beseitigen.
Nein, aber was ist denn so rätselhaft an der Zukunft? Wünscht man sich denn nicht einfach eine bessere Zukunft und eine bessere Welt?
Das sicher auch. Wenn man zurückkommt, ist natürlich auch die Hoffnung, dass sich die Welt weiter positiv entwickelt hat, aber dass sich alles zum Positiven drüllt hat und alles himmelblau und rosarot ist, das wäre wahrscheinlich ein bisschen vermessen anzunehmen.
Was empfindet ihr momentan als die grösste Bedrohung für uns Menschen? Was ist es für euch? Was findet ihr die grösste Schwierigkeit, auf diesem Planeten zu leben, zu der Zeit, wo wir jetzt leben?
Vielleicht Nuklearwaffen, weitere Kriege. Das sind eine der grössten Gefahren.
Und ist das eine Hoffnung für euch, dass die dann dereinst, wenn ihr dann eingefroren und wieder auftaucht, wurdet gebannt sein? Oder gibt es gar nicht so eine... Ich habe das vorhin schon mal ein bisschen versucht anzutönen, aber ihr habt mir da nicht richtig sagen, was der kommt. Es gibt doch sicher einen Wunsch. Allein der Gewunder kann es ja nicht sein, oder? Ist der Gewunder allein?
Die Hoffnung ist natürlich schon, dass die Probleme geringer sind, denn, dass ja vielleicht keine Nuklearwaffen mehr gibt, dass die Armut geringer ist auf der Welt, wobei das Sachen sind, die der Einzelne sich nicht beeinflussen kann.
Aber zum Schauen, wie es sich entwickelt hat, kann es schon noch spannend sein, das muss man ja sagen. Es hat etwas unbestritten, oder?
Ja, das wird sicher.
Wir haben ein paar Hörmails bekommen und eins wollte ich rauspicken, weil es mich ähnlich wie das mit der Seele und der Psyche vorhin berührt hat. Und da fragt der Michael aus Arberg, wie sich das 100 Jahre eingefroren sein echt auf unser Gedächtnis würde auswirken. Was, wenn wir uns nicht mehr an unser vorheriges Leben können erinnern können? Was sagt ihr da dazu, Herr Burgermeister?
Das wäre natürlich brutal. Man muss annehmen, dass das nicht der Fall ist, dass Gedächtnis wirklich bedeutet, dass Erinnerungen gespeichert sind in Nervenverbindungen. Es gibt auch Hinweise darauf aus der Wissenschaft, die sich hoffentlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten verdichten. Aber mit Sicherheit weiss man das natürlich nicht.
Ich werde in dem dritten und letzten Teil von unserem Gespräch so ein bisschen mehr auch noch auf die Zukunft eingehen. Ich werde aber zuerst noch schnell so ein bisschen im Zusammenhang mit eurer Umgebung. Wir haben vorhin ein Partygespräch skizziert. Also, die sagen, das ist ein Killer, um im Bild zu bleiben, sozusagen. wie freimütig erklärt ihr auch bei eurem beruflichen Umfeld, auch in eurem privaten Umfeld, wenn ihr neue Leute lernen könnt, was ihr da macht, beziehungsweise was euch umtreibt. Ihr habt es vorhin schon ein bisschen angetönt und gesagt, das ist eigentlich intim, über das redet man nicht, aber nehmt an, irgendwie steht ihr sicher dazu und sagt es, oder?
Nur wenn ich aktiv darauf angesprochen wird, also das ist ein ist das kein Thema.
Mhm. Ihr seid geheiratet, ihr habt zwei Kinder. Was bedeutet das für eure Familie? Sind die alle auch daran denkend, dass die mal kriminalisiert werden? Oder ist das eine Entscheidung, die dir nur für euch allein hat, gefällt?
Die habe ich für mich getroffen, die Entscheidung. Das muss auch jeder selber wissen. Also ich tue niemanden aktiv beeinflussen, das so will sagen.
Aber ich nehme an, das hat auch eine gewisse Diskussion ausgelöst zwischen euch und euren Partnern, oder ist das...
Nicht groß, nein.
Das sagt ihr jetzt so? Soll ich euch das glauben?
Ja, das ist so.
Und was sind denn, einfach, weil sie gefunden haben, das passt sowieso zu dir, du bist so ein Typ, oder warum ist das nicht zu grösseren Diskussionen gekommen?
Wahrscheinlich, weil man es gegenseitig so akzeptieren, sei das mit dieser Einstellung, sei das mit einer politischen oder anderen Einstellung. Ich habe nicht aktiv jetzt irgendwie gesagt, es wäre doch schön, wenn du auch dabei bist oder so. Das ist eine Einzelbetrachtung.
Es sind ja auch genug Unsicherheitsfaktoren drin enthalten, als dass man das jetzt jemand anderem auch noch zumuten will. Im Sinne von, das kann man ja echt nur für sich selber entscheiden.
Genau.
Das ist etwas, was ich auch noch spannend finde, in diesem Zusammenhang ist ja Amerika, sagt man immer, das Land von der unbegrenzten Möglichkeiten. Und wir in der Schweiz sind da vielleicht ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen weniger euphorisch. Habt ihr das Gefühl, das wird sich ändern? Habt ihr das Gefühl, es gibt künftig mehr Kryoniker?
Es ist eine Entwicklung da, aber ganz, ganz langsam, dass es auch in Europa Bestrebungen gibt. Es gibt kleinere Gruppen, die grösste in Großbritannien, aber auch Deutschland, Finnland, Spanien haben kleinere Gruppen. Es ist noch verstreut, das Ganze. Und mein Wunsch wäre natürlich schon, dass irgendwann in Europa eine Organisation sich aufbaut, die immerhin den Notfalldienst, wenn ich es mal so nennen darf,
aufrechterhaltet.
Ja,
Picke-Dienst.
Ja, es läuft auf das raus. Ja.
Jetzt gibt es ja recht viele Leute, die sagen, also der Mensch an und für sich ist für das Universum oder für unsere Welt, wo wir drinnen leben, sowieso schon mal gar kein Nützling. Jeder Regenwurm bringt am Planet mehr als ein Mensch. Die verzieht jetzt da, verdreht die Augen, aber das ist ja eine Argumentation, was es häufig gibt. Könnt ihr das neben dem Stirnrunzeln nachvollziehen oder findet ihr, nein, das stimmt einfach nicht, das ist einfach gelogen?
Ich sehe schon, woher die Leute kommen, aber ich glaube, es ist auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Gerade die letzten 10, 15 Jahre ist man sehr viel zukunftskritischer geworden. Also man macht sich heute schon fast verdächtig, wenn man der Zukunft etwas Positives abgewinnen kann. Und ich glaube, in den 60er, 70er Jahren war das anders gewesen. Da hat es auch Sendungen gegeben wie Star Trek, wo man die Zukunft noch positiv gesehen hat und denkt, jetzt gehen wir raus und jetzt entdecken wir es, der Weltraum und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass das so eine Pendelbewegung ist. Momentan sieht man schon sehr viel Negatives eher. Bei jeder neuen Entwicklung wird zuerst mal geschaut, ist das nicht schlimm, ist das nicht gefährlich? Aber ich glaube, da werden wieder andere Zeiten kommen, wo man eher wieder den Vorteil sieht am Fortschritt.
Also ihr wollt damit sagen, die Technologiekritik, die hat eigentlich erst eingesetzt in den letzten 20, 30 Jahren. Und vorher hat man einfach gesagt, es ist alles machbar und wir glauben daran. Und ihr seid ja bezeichnenderweise auch im Jahr von der ersten
Mondlandung geboren. Geboren, ja. Nein, es hat immer Bewegungen gegeben, die gegen den Fortschritt gesehen sind. Ich glaube, bei der Einführung von der Elektrizität für jeden Haushalt hat man dort mal, wenn es stimmt, in New York im Central Park, hat man Hunde genommen und die mit Strom tötet. Und die Leute sagen, schaut, Strom ist etwas Schlimmes. Strom sollte man eigentlich nicht in den Haushalt reinmachen. Oder wo sie die Lokomotiven erfunden haben, haben sie gesagt, ja, bei 60 Kilometer pro Stunde fällt der menschliche Körper auseinander. Also es hat immer Leute gegeben, die gesagt, aufpassen. Und das ist auch wichtig und nötig. Aber man muss immer die Balance behalten, dass man nicht plötzlich das Kind mit dem Bad ausschüttet und Vorteil.
Jetzt gibt es natürlich ganz viele Leute, die sagen, wer reguliert denn das, wenn es sich nicht mehr selber reguliert? Oder? Das ist ja so eine Diskussion, wo immer, wer ist denn die Instanz, wenn es keine mehr gibt, eigentlich? Oder im Zusammenhang mit technologischer Nutzung und so weiter. Und in diesem Zusammenhang ist mir etwas entgegengekommen, wo euch der Name Gottfried Schatz sicher etwas sagt.
Das war mein Biochemie-Lehrer.
Genau. Oder? Und der ist jetzt remittiert und war euer Lehrer am Biozentrum in Basel. Und er sagt, es gibt dringendere Probleme zu lösen, als das ewige Leben zu suchen. Was habt ihr eurem ehemaligen Lehrer entgegen?
Ja, also ich gebe ihm recht diesbezüglich, dass sehr viele verschiedene dringende Probleme gibt. Hingegen, wenn ich anschaue, wo wird wie viel geforscht, wo wird wie viel Mittel auch eingesetzt, glaube ich, ist das medizinische Forschung und es ist nicht primär die Lebensverlängerung, sondern eben auch die Bekämpfung von Krankheiten, die dann indirekt dazu führen, dass wir vielleicht sogar sehr viel länger leben. Das ist eigentlich der Hauptfokus. Ich glaube, dort kann man natürlich mehr Mittel einsetzen. Mhm. Es ist nicht, dass man sagt, das soll lassen und die Armut nicht mehr bekämpfen oder nicht mehr auf Solarenergie forschen und all das. Aber ich glaube, das ist durchaus ein Gebiet, wo schwerwiegend genug ist. Es sterben jeden Tag 100'000 Leute an Alterung im Prinzip. Von dem her denke ich, dort kann man deutlich mehr machen.
Jetzt ist natürlich der Punkt, wenn man jetzt sagt, ja, aber vielleicht ist das einfach normal, dass die Menschen halt einfach sterben, wenn sie alt sind. Ist das Argument jetzt von der Gesellschaft für angewandte Biostase in Deutschland, aber es ist ja zynisch, wenn man sagt, ist ein Rettungssanitäter, der jemandem das Leben erhaltet, das würde ich auch niemandem in Abrede stellen. Seht ihr da keine Unterschied zwischen dem Sachen, zwischen diesen zwei Sachen. Also, dass jemand einfach aufgrund von seinem Alter jetzt muss gehen und dass jemand aufgrund von einem Unfall in die Situation kommt und muss gehen, man den aber rettet, weil man sagt, der ist jetzt halt einfach zu jung, zum gehen.
Ja. Was zu jung ist, hängt immer auch von der Zeit ab, wo man drin lebt. Vor 100 Jahren hat man mit 50 gesagt, ein schönes Alter, auch wenn es dort Leute gegeben hat, die ähnlich alt geworden sind wie heute. Heute werden die Leute durchschnittlich so um die 85 Jahre alt. Und ich sehe jetzt keinen Grund, wieso die Entwicklung nicht weitergehen soll. Und dass man vielleicht in 100 Jahren sagt, der Herr Hug ist gestorben im Alter von 102 Jahren. Ein so ein junger Mensch. Also es ist durchaus denkbar.
Durchaus ist es denkbar. Wir haben vorhin aber schon mal so ein bisschen angetönt, eben Überalterung. Das ist ja auch in dem Zusammenhang mit Kionik sicher ein schlimmes Wort. Überalterung ist auch schon fast ein Schimpfwort, sehr wahrscheinlich. Ressourcenknappheit, es gibt also gängig weniger Ressourcen, es gibt gängig mehr Menschen, die Menschen leben gängig länger. Das sind ja alles Sachen, die dagegen sprechen, dass man Leute, die, sagen wir mal, eine durchschnittliche Lebenserwartung haben von 70 oder 80 Jahren, plötzlich tunet auf eine Lebenserwartung von 200 Jahren oder 300 Jahren, weil sie dann wieder kommen. Was sagt ihr zu dem? Ist das für euch etwas, was sich sowieso wird aufheben aufgrund von der technologischen Entwicklung? Oder?
Es läuft in die Richtung, wenn man Zukunftsszenarien aufstellt und nur ein Parameter verändert, das zum Beispiel eben die Lebenserwartung, dann kommt man sehr schnell zu Punkt, wo es nicht mehr aufgeht. Oder? Man kann das auch wirtschaftlich sehen, es ist nicht mehr finanzierbar und so weiter. Aber die Zukunft funktioniert nicht so. Es wird sich immer alles gleichzeitig ändern, gleichzeitig sich entwickeln. Und von dem her, es kann durchaus sein, dass man in 150 Jahren vielleicht, ich weiß auch nicht, jetzt wollen wir ein bisschen anfangen, wirklich Science-Fiction zu machen, irgendwie eine Mondbasis haben oder dass ein künstlicher Asteroid gibt, der um die Erde herumgeht und eine zweite Erde sozusagen. Vielleicht gibt es deutlich weniger Kinder. Das ist auch möglich, dass die zukünftige Gesellschaft die Entscheidung trifft. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die wir heute nicht für zukünftige Generationen können und dürfen treffen. Aber da werden sich viele Sachen gleichzeitig verändern.
Wie habt ihr euer Leben verändert oder inwiefern hat die Entscheidung, dass ihr Kryoniker werdet, euer Leben verändert, vielleicht auch in Bezug auf Lebenswandel, dass ihr weniger Alkohol trinkt oder weniger Fleisch esst, weil ihr jetzt sagt, ich muss möglichst lang funktionieren und leben und gut altern, weil ich werde dann eingefroren und wieder auftaucht.
Das hat es praktisch nicht beeinflusst. Also wahrscheinlich genauso wenig, wie sie beeinflusst hat, dass sie jetzt vielleicht ein Testament geschrieben haben oder so etwas. Also ich habe sehr gerne ein Stück Fleisch, ich trinke Rotwein. Und wenn man das Leben nicht mehr geniessen kann, macht es ja keinen Spass, wenn es besonders lang wird. Dann.
Macht ihr auch Waldspaziergänge, Bergwanderungen, Natur? Welche Rolle spielt Natur ja, im Leben?
Geht joggen, gehe ich viel. Ja. Also auch Volksläufe und so Sachen, längere Distanzen.
Also total, eigentlich mit beiden Beinen auf dem Boden, auf der Erde, nicht irgendwann in Wolkenkuckucksheim oder im...
Ich frage
das extra, weil sehr wahrscheinlich werden sich die einen oder anderen denken, der Bürgermeister, der ist einfach in seinem Kämmerli und denkt und macht sein Zeug, macht seine Analyse.
Nein, gar nicht, nein.
Letzte Frage, welches ist euer Lieblings-Science-Fiction-Film?
Der erste, der mir gerade in den Sinn kommt, ist Matrix. Blade Runner war auch ganz toll.
Also wir haben einmal Endzeitstimmung und einmal Überwindung von Zeit und Raum, sozusagen.
Oder Bekämpfung von der Maschine, ja. Aha. Matrix, ja.
Durchaus ein Thema. Also die Maschinen-Technologie-Kritik, die gibt es auch bei euch in dieser Form.
Gut, ich möchte natürlich Mensch bleiben. Mhm. Das ist schon der Hauptpunkt, ja.
Ja, das, von dem gehen wir mal aus, oder? Ja, ja. Also mir ist jetzt noch etwas sehr Menschliches gegenüber gesessen, muss ich sagen. Ich möchte noch an dieser Stelle kurz sagen, ihr habt ein Buch übersetzt, das heisst
Niemals alt.
Das ist so ein Standardwerk.
Es ist meines Wissens das erste Buch, das eine Strategie aufzeigt, im Prinzip, was passiert bei der Alterung und was kann man dagegen machen.
Also sehr, sehr wissenschaftlich.
Ja, es ist also keine Lebensrezepte.
Wie lange hat er gehabt, dem Übersetzen?
15 Monate ungefähr. Gut. Ich war zum Glück nicht allein, es war eine deutsche Kollegin dabei.
Also eben, das war nicht ein Lifetime-Project im Sinne von, dass man sich hat eingeführt musste, auftauchen und wieder.
Das hat sich noch machen lassen, ja.
Gut. Herzlichen Dank für den Besuch, Herr Bürgermeister, und natürlich weiterhin gutes Mensch sein und gutes Mensch bleiben. Merci vielmals.
Merci auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.